das nicht ein Fehler war, nach dem Kracher komme ich gleich nach vorne. Eieiei. Ich unterschätze mich. Na, ich weiß nicht. Wunderschönen guten Morgen. Heute Morgen geht es so ein bisschen um Leidenschaft. Der Arbeitstitel, als ich hergegangen bin und habe versucht, Notizen für die Predigt zu schreiben, habe ich so in meine große Luftblase reingeschrieben, Leidenschaft, die Leidenschaft. Leidenschaft, die Leidenschaft. Naja, das war auch nur der Arbeitstitel. Also, egal, das erkläre ich jetzt nicht. Es ist so, dass die stille Zeit, die ich so in den letzten 3 bis 4 Wochen hatte, war sehr interessant, denn sie waren sehr, sehr stark geprägt von 2 Kapiteln, die ich immer und immer wieder durchgearbeitet hatte. Und immer, wenn ich über diese Kapitel versucht habe hinaus, weil man hat ja so ein bisschen Ziele, ja, ich habe ja mal über Ziele geredet, könnt euch daran erinnern, ich wollte jetzt über diese beiden Kapitel hinauslesen und dann hat der Heilige Geist gesagt, nee, du liest gefälligst das, was ich dir vorsetze, weil du sollst davon ja profitieren in irgendeiner Art und Weise. Und die beiden Kapitel, die ich hier sehr stark bearbeitet hatte, war Hebräer Kapitel 11 und Kapitel 12. Und die Bibelprofis wissen unter euch, da geht es sehr stark um Glauben. Da geht es um die Glaubenshelden, die hergehen und im Glauben Taten tun. Ja, um der Noah, der mitten auf dem Land ein Riesenschiff hinbaut und all die ganzen Glaubenstypen, die hergegangen sind und haben einiges erreicht im Glauben. Und auch um die Definition von Glauben. Und so nach 2 Wochen kam mir schon Zweifel auf, ob das, was ich da so mitkriege von Gott, ob das so wirklich richtig das ist. Weil ich sitze da seit 2 Wochen und lese immer die beiden gleichen Kapitel. Und es hat mich sehr, sehr stark angesprochen, die Frage, nämlich woher kommt denn die Kraft und die Leidenschaft in meinem Leben? Oder die Frage, wo ist sie denn geblieben? Ja, weil man glaubt so vor sich hin, so mehr oder weniger den ganzen Tag, versucht in irgendeiner Art und Weise seinen Alltag zu bewältigen. Das mit den Glaubenshighlights ist jetzt nicht so reichlich gesegnet, das ist irgendwie recht normal, so ein Leben. Und ich habe schon überlegt, vielleicht sollte ich so wie der Abraham meinen Sohn mal nehmen und nee, lassen wir das. Und ich habe mir sehr stark Gedanken gemacht, wie ich denn heute so vor euch trete und was ich euch mitbringe und wollte jetzt nicht mit euch gemeinsam 2 Kapitel im Hebräerbrief durchlesen und mich dann wieder hinsetzen. Keine Panik. Also ich habe 3 Ansätze gebraucht, um diese Predigt zu schreiben und ich hoffe jetzt, dieser 3. Ansatz, den könnt ihr mitnehmen, könnt nachvollziehen, was ich denn meine und was mein Herz bewegt. Also mein Ziel ist es heute Morgen nicht durch rhetorische Größe aufzufallen, sondern eigentlich mehr durch biblische Tiefe. Und ich hoffe, ihr nehmt das ein bisschen mit. Also ihr werdet heute jetzt hier nicht Emmerich sehen, der hier mördermäßig abgeht, sondern mir geht es eigentlich wirklich viel mehr um das, was ich in der stillen Zeit so gesehen habe, erkannt habe, welche Fragen ich mir gestellt habe. Und da möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen. Seid ihr dabei? Wunderbar. Alles klar. Wie gesagt, ich hatte mehrere Arbeitstitel, das war so geprägt in meiner Vorbereitung für heute Morgen. Also Leidenschaft, die Leidenschaft war so das Erste. Das Zweite, was ich mir gedacht habe, was man ja auch nennen könnte, wäre die Frage, wo ist denn deine erste Liebe hin? Kennt ihr das so? In den Offenbarungssendschreiben wird davon beredet, dass Jesus Christus in einer Gemeinde ihr gegenübersteht und ihr diese Frage stellt, wo ist denn deine erste Liebe hin? Ja, kannst du dich noch daran erinnern, als du so das erste Mal verstanden hast, was in deinem Glauben eigentlich Inhalt ist, wie bist denn du da abgegangen? Und was ist heute? Recht normal geworden, oder? Und ich habe jetzt leider eine sehr unspektakuläre Überschrift, nämlich Glaube ohne Werke ist tot. Tut mir leid, es ist jetzt nicht so, der Satisfaction-Faktor fehlt da irgendwie. Und ich habe euch mitgebracht einen Bibelvers, der steht in Jakobus Kapitel 2. Und bevor ich den vorlesen möchte, müssen wir eine Grundlage klären. Die habe ich mitgebracht. Wer hätte latentes Interesse an 50 Euro? Jeder? Ja, ich sehe das gerade nicht. Da hinten, das Technikteam wedelt da hinten rum wie wild. Okay. Ja. Gut, okay. Achtung. Ich mache es euch nicht so einfach, ja? Wer hat denn jetzt noch Interesse an den? Okay, jetzt kommt die dritte Stufe. Achtung. Wer hat jetzt noch Interesse an? Es gibt mittlerweile eine Herrenpflegeserie, aber das ist ein anderes Thema. Das ist Grundlage des Evangeliums. Und zwar, Jesus Christus ist für uns gestorben, hat uns teuer erkauft. Wir gehören zu ihm. Das ist Grundlage. Dadurch, dass wir keine Verantwortung für unsere Schuld und Sünde tragen konnten, weil die wäre der Tod gewesen für uns, sind wir eines Tages hergegangen und haben Jesus Christus gebeten und haben gesagt, hier, nimm meine Schuld und nimm meine Sünde, ich halte es nicht aus. Bitte, nimm sie. Und er kam her bereitwillig und hat gesagt, ja, ich nehme sie. Für dich bin ich gestorben. Damit du nicht mehr sterben brauchst, sterbe ich für dich. Stellvertreterprinzip. Gell? Und die Bibel nennt das, dass wir erkauft worden sind, teuer erkauft worden sind. Und wir sind in den Augen Gottes als Menschen, egal ob wir jetzt mal gläubig oder nicht gläubig sind in irgendeiner Art und Weise, sind wir wertvoll für Gott. So wie dieser 50-Euro-Schein. Und ganz wurscht, egal wie das Ding aussieht, am Ende bleibt es ein legitimes Bezahlmittel. Es bleiben 50 Euro, wurscht, egal wie das Ding hier aussieht. Die Frage, die ich uns heute stelle, und bevor ich diesen Jakobus Kapitel 2 lese, ist nicht die Frage, wie viele Falten hast denn du in deinem Schein? Sondern es ist die Frage nach den Zinsen. Weil wenn wir 50 Euro wert wären, dann ist ja nicht die Frage, wie schaffen wir es, die 50 Euro wieder zurückzubringen zu Gott und ihm vorzulegen und sagen, da hast du mir 50 gegeben, kriegst du 50 wieder zurück. Sondern die Frage ist nach den 55 und nach den 60 Euro. Und das möchte ich heute Morgen mit euch besprechen. Das steht in Jakobus Kapitel 2, Vers 14 und bis 17. Ich habe da Hoffnung für alle, aber wenn ich hier das Publikum ansehe, dann halten wir auch die Schlachterbibel aus. So, Moment. Bin da. Was hilft es, meine Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder und eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihm sagen, geh hin in Frieden, wärme und sättigt euch, aber ihr würdet ihm nicht geben, was er zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde es helfen? So ist auch mit dem Glauben, wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Soweit der Bibelvers. Ich weiß, er ist sehr unerfreulich. Als Martin Luther diesen Bibelvers gelesen hat, er hat nichts geschnallt. Weil er war ja gerade der Verfechter der Theorie, wir werden durch Glauben gerettet. Ja? Und das hat uns einen sehr wortlastigen Glauben eingehandelt. Ja? Wenn wir hergehen, wir assoziieren dieses Wort Glauben, dann fällt uns vielleicht das evangelische Glaubensbekenntnis ein und wir sagen, okay, ich glaube daran. Ich stimme diesen Buchstaben überein. Ja, Jesus Christus ist der Sohn Gottes und er ist am dritten Tag auferstanden und er wird wiederkommen. Ich stimme überein. Dieses doch sehr stark Wortlastige nimmt der Jakobus hier komplett auseinander. Er sagt, wenn du doch hergehst und du siehst, dein Bruder hat Probleme, wie viel ist dein Glaube dann wert, wenn du hergehst und sagst, ja, geh hin in Frieden, wärm dich und ess mal was? Geh doch zu McDonald's, da gibt es ganz viel zu essen. Aber du gibst ihm nicht. Dann ist dein Glaube tot. Und das ist das, worum es heute Morgen gehen soll. Ich weiß, es ist heftige Kost. das Erste, was mir nach diesem Bibelvers immer wieder eingefallen ist, ja, ich bin aber doch durch Glauben gerettet. Und denkt an diese 50 Euro, die verlieren ihren Wert nicht. Ja, das heißt nicht, die musst du irgendwann wieder abgeben. Das ist nicht das Thema dieses Bibelvers. Das sehen wir vor allen Dingen dann, wenn wir weiterhin in diesem Kapitel lesen. Da steht nämlich auch, dass wir durch Glauben, durch Jesus Christus gerecht gemacht worden sind. Das ist keine Frage. Das, was da drin steht, ist die Frage nach den Zinsen. Was lebst denn du in diesem Glauben? Was passiert denn durch diesen Glauben in deinem Leben? Und das ist die Frage heute Morgen, nämlich, wie handeln wir? Was tun wir den Tag? Was kommt aus unserem Glauben raus? Weil der Glaube, den wir haben, ist, wenn wir keine Werke haben, an und für sich tot. Und ich glaube, das ist starker Tobak für uns. Vor allen Dingen dann, wenn wir hergehen und assoziieren dieses Wort Glauben sehr stark mit theoretischen Dingen. Ja, ich halte fest an etwas, vor allen Dingen, wenn ich gerade mal in einem Gebetskampf bin, das ist in Ordnung. Das ist nicht das, worum es geht, sondern es geht hier um die Glaubenspraxis. Das, was ich auslebe aus diesem Glauben. Das, was am Ende dabei herumkommt. Seid ihr alle bei mir? War nicht so gut, wunderbar. Und als ich da in meiner stillen Zeit saß, ja, so die Wohlfühltemperatur nach diesem Bibelvers sank auf minus 35 Grad, als ich das so gelesen hatte, und hab so die Frage kam so in mir hoch und ich konnte mich nicht erwehren, Emmerich, was machst du denn eigentlich so den ganzen Tag, wenn du so vor dich hin glaubst? Oh, ich höre Hillsong-CDs. Das ist schon mal ganz schön. Ja, wenn ich da aber in meinem Auto sitze und höre Hillsong-CDs, passiert nicht viel auf diesem Planeten, würde ich mal so behaupten. Ja, das war's dann aber auch schon. Ja, das ist wahr. Die Frage, die wurde mir ganz klar von Jesus gestellt. Wann hast du dich das letzte Mal, so wie die Maria in dem Text, den wir eben gehört haben, wann hast du dich das letzte Mal in deinem Glauben verloren? Wann hast du Zeit und Geld investiert für jemanden oder etwas, auch dann, wenn es vielleicht nach weltlichen Maßstäben null Sinn macht, aber nach den Maßstäben, die das Reich Gottes mitbringt, absolut Sinn macht. Wenn man sich investiert in einen Menschen, der einem richtig auf den Zeiger geht, wenn man versucht, einen Nachbarn lieb zu haben, der wirklich, naja, versteht ihr, was ich meine? Wann bist du hergegangen und hast bewusst jemanden in deinen Glauben mit einbezogen, indem du ihm Gutes getan hast, indem du hergegangen bist und hast die Maßstäbe, die unser Wort Gottes, was wir ja jedes Mal aufschlagen, um da reinzugucken, um herauszufinden, wie der Wille Gottes ist. Wann hast du das letzte Mal dich in jemanden verloren? Und das ist, denke ich, diese Leidenschaft, die die Maria hier mitgebracht hat. Wenn wir meistens über unseren Glauben reden, da fällt immer sehr stark ein Wort. Das ist mir bei mir aufgefallen, nämlich dieses Wort Ich. Dann rede ich über mein Leben und die Schwierigkeiten, die ich habe und wie ich diese Schwierigkeiten im Glauben überwunden habe. Habe ich aber dadurch Menschen gewonnen oder haben Menschen dadurch an mir sehen können, dass ich gläubig bin? Wenn ich über Glauben rede und denke, dann denke ich über die Bibelverse, die ich schon so oft festgehalten habe im Glauben. Ja, wenn ich in Not bin und wenn ich in Verzweiflung bin. Aber hatte das in irgendeiner Art und Weise Auswirkungen auf andere Leute, die in meiner Umgebung sind? Bis die hergehen konnten sagen, hey, was hat dich denn motiviert, als du da am Boden lagst? Es ist wichtig, ich möchte das nicht schmälern. Ich will auch nicht sagen, das ist falsch oder schlecht oder sowas. Aber fragt euch doch mal selber. Und das war die Frage, die ich ganz stark gespürt habe in dieser stillen Zeit, die ich gehabt habe mit Gott. Wenn du über deinen Glauben nachdenkst, denkst du dann über dich nach? Und nur über dich und deine Umgebung, die dich so umgibt, also dich persönlich umgibt, dein Bibelvers und deine Schwierigkeit? Im Jakobusbrief im ersten Kapitel wird sehr, sehr stark davon berichtet, dass es, wenn wir hergehen und bitten, dann bitten wir meistens selbstsüchtig. Und das ist mir bei mir ganz stark aufgefallen. Wann gehen wir her? Über dem Pflichtbewusstsein vielleicht drüber und integrieren andere Leute in unser Gebet. Aber nicht nur in unser Gebet, sondern auch in unser praktisches Handeln, weil das ist genauso Glauben und das können wir nicht voneinander trennen. Glaube ohne Werk ist tot. Das ist so eine, wie ein Tandem. Ja, ist schön, dass du die theoretischen Grundlagen kennst und weißt, aber die Frage ist nach dem Alltag. Wo kommt das zum Ausdruck, was wir glauben? Das heißt, wo manifestiert sich diese unsichtbare Welt in unserem sichtbaren Alltag? Ich habe mir lange überlegt, ob ich dieses Beispiel, weil man ist als Prediger irgendwo schon verpflichtet, eine Anwendung, eine praktische, der Prediger muss ja in irgendeiner Art und Weise beweisen, was er denn so meint, ja, ob ich dieses Beispiel nehme, weil das hat leider mit mir zu tun. Ich habe gedacht, ich nehme mal irgendeinen großartigen Glaubenshelden, aber das schien mir irgendwie am naheliegendsten zu sein. Vor ungefähr 10 Jahren hatte ich einen Arbeitskollegen, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Er war selber in Therapie, weil er selber depressiv war. Er wurde auch später mal nach Hirsau eingeliefert, also richtig heftig. Er war verheiratet und hatte 2 Kinder und es war sehr stark davon geprägt, dass sie sehr viele Schulden hatten. Also sie kamen mit nichts klar, haben total chaotisch gelebt, der Haushalt sah aus, als ob da eine Bombe explodiert ist. Und ich habe mir überlegt, wie komme ich denn an die ran und wie kann ich denn denen das Evangelium erzählen? Sie haben zwar hin und wieder mal gefragt, rein interessenshalber, wo gehst denn du sonntags morgens hin und was soll denn das Ganze und so. Aber über den Status, so, das ist toll, dass es Gott gibt und hat ja eh alle lieb, kam diese Diskussion nicht drüber hinaus. Und eines Samstags morgens um 8 Uhr, ich stand auf, hatte ich den unbedingten Eindruck, hey, pass mal auf, du fährst da jetzt hin zu denen, dann schnappst du dir die Frau und dann gehst du mit der einkaufen. Also bin ich aufgestanden, habe mich fertig gemacht, habe mich ins Auto gehoppt, samstags morgens hingefahren, habe zur Frau gesagt, du pass mal auf, komm mal mit. Und bin mit der in Aldi gefahren und dann haben wir für 100 Euro eingekauft. Ich habe bezahlt. Die Frau war so peinlich berührt, aber auf der anderen Seite so begeistert, dass jemand irgendwie herkommt, vor allen Dingen, ich war der Chef ihres Mannes, ja, dass der einfach herkommt, auftaucht, sie einlädt und mit ihr ihre konkrete Not, weil der Kühlschrank war nämlich absolut leer, die haben nicht gewusst, was sie kochen sollten, in irgendeiner Art und Weise, hergeht und mit ihr einkauft. Und sie hat darin den Beweis gesehen, dass das, was ich sage, über das Evangelium, was ich in irgendeiner Art und Weise repräsentiere, also die gute Botschaft, dass das stimmt und dass das maßgeblich ist in meinem Leben. Und keine 2 oder 3 Monate später hat sich diese Frau auch entschieden, also nicht wegen den Einkaufs, sondern wegen der allgemeinen Situation. Und das ist das, was ich meine. Wo sind wir das letzte Mal hingegangen und haben in Menschen investiert? In Situationen investiert. Es müssen nicht unbedingt Leute sein, die dieser Gemeinde fern sind oder so, ja? Sondern ganz allgemein. Wann haben wir ohne Grund jemandem geholfen, standen da, haben nicht nur ein Ohr geliehen und Zeit, sondern vielleicht auch mehr. Wir haben investiert. Wir haben vielleicht auch geldmäßig darunter gelitten. Ich denke mal, in uns als Christen liegt der allergrößte Beweis, dass die Bibel stimmt, dass sie richtig ist, dass sie Einfluss hat und dass Gott heutzutage noch wirkt. Der liegt in uns. Der liegt nicht in Johannes 3, Vers 16, weil da stehen nur Buchstaben, sondern es ist eher der Geist, den wir transportieren durch das, was wir tun. Und ich denke mal, das ist absolut wichtig. Die Frage ist, wo beweisen wir der Welt, dass unser Glaube diese Welt überwunden hat. Dass wir die Leute, die in unserer Umgebung sind, überwinden durch unseren Glauben. Oder beziehungsweise, dass wir durch unseren Glauben die Leute gewinnen. Ich bin neulich in einem Forum gelandet. Das war ein Internetforum von Leuten, die Atheisten waren. Und die sind hergegangen und haben sich sehr, sehr differenziert mit dem Glauben auseinandergesetzt. Und einer von denen hat berichtet, dass er in einer Gemeinde war, hat irgendwie überhaupt gar nichts verstanden. Und irgendwie nach diesem Gottesdienst sind alle Leute irgendwie vorne an die Bühne geschwankt und hatten plötzlich epileptische Anfälle. Und das fand er irgendwie sehr befremdlich und hat gefragt, ob die Leute noch wirklich alle ob die noch ganz okay sind. Und hat gefragt, warum denn die Leute da so abgehen wie in der Disco, aber man sieht nicht in ihrem privaten Leben, dass das, was die denn da hören und das, was die ja sagen, in irgendeiner Art und Weise auch Relevanz hat in ihrem Leben. Meinte mein Nachbar, der saß neben mir, hat sich gefreut, dass er mich mitgenommen hat, aber er lebt wie ein Schnutenstoffel daheim. Und ich denke, und das ist das, was in diesem Forum rüberkam, und das war etwas, was mich sehr traurig gemacht hat, war, dass die Leute hergegangen sind und haben die Art und Weise unseres Gottesdienstes bewertet. Und haben aber gesehen an dem Leben der Leute, die an diesem Gottesdienst teilgenommen haben, haben gesagt, da ist eine Diskrepanz da. Ist da ein Ungleichgewicht da. In Galater Kapitel 6, Vers 10 steht darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann. Allermeist, aber an denen, die auch hier in unserer Gemeinde sind. Einfach Gutes tun. Wie sieht dein Wohnzimmer aus? Muss man es mal wieder renovieren? Hast kein Geld dafür? Meld dich mal. Da steht drin, da hast du locker so 30 Leute in deiner Umgebung, die dir helfen. Einfach Gutes tun. Wenn wir das hier bei uns großartig nicht praktizieren können, uns einander hier zu verschwenden, so wie es Jesus an uns getan hat, wie schaffen wir es denn herzugehen und dieser Welt, oder noch Bretten reicht erstmal, klar zu machen, hey, pass mal auf, wir haben hier die größte Botschaft der Welt. Wir sollen Gutes tun, allermeist denen, die in unserer Umgebung sind. Es gibt einen anderen Bibelvers, da steht drin, dass wir uns gegenseitig zum Guten anstacheln sollten. Dass wir uns dahin motivieren sollten. Glaube ist also nicht in Übereinstimmen in ein Bekenntnis. Ja, oh, das finde ich toll. Oder, oh, ich glaube daran. Glaube hat nichts damit zu tun, dass wir hergehen und Mitglied in einem Verein sind, die fromme Sprüche abliefern. Sondern Glauben ist das perfekt Verzahnte zwischen Wissen, was das Reich Gottes ist, und Tun, was das Reich Gottes verlangt. Interessant ist, mir sind immer mehr Bibelverse aufgefallen, wo dieses Gutes tun und damit auch handeln im Glauben in irgendeiner Art und Weise, die Bibelverse, die das einfach besprechen, in Titus 3, Vers 8 steht, das ist gewisslich wahr und ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich in guten Werken hervorzutun. Das ist gut und nützt dem Menschen. Das heißt, wir haben es hier mit einer ernsten Lehre zu tun, also der wollte ja eine gewisse Tiefe auch weitergeben im Titusbrief. Ich habe jetzt drei Punkte, ich glaube auch schon kurz vor dem Ende. Mein Ziel war nämlich nicht allzu lang zu machen, damit ihr alle frisch seid. Drei Punkte, und ich nenne euch einfach drei Bibelverse, die ich euch einfach weitergebe. Und ihr sagt mir mal, was ist denn die Essenz dieses Bibelverses, ja? Okay, also versteht diesen Bibelvers als Frage und die Antwort, die müsst ihr dann liefern. Also in Galater Kapitel 5, Vers 6, da steht, vor Jesus Christus ist es aber völlig gleich, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Also egal, ob wir nur Juden oder Heiden sind, ob wir eine besondere Vergangenheit haben. Bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in selbstloser Liebe zeigt. Was denkt ihr, was ist Glaube? Wenn man eine mathematische Gleichung macht, Glaube ist. Soll ich nochmal vorlesen? Genau, in Liebe handeln. Genau. Bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in selbstloser Liebe zeigt oder beweist. Römer 12, Vers 20 handelt so, wie es die Heilige Schrift von euch verlangt. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Gibt's einen Grund dafür? Nee, ne? Ist er durstig, gib ihm zu trinken. So wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln, du wirst ihn überwinden. Das ist eine Verheißung, oder? Dieser Bibelvers hat mich sehr stark beschäftigt während einer Gerichtsverhandlung, die ich hatte, wo ich die Möglichkeit hatte, ganz gut abzusagen. Also nicht so gut wie die Maria, aber so die Hälfte so ungefähr. Und da kam mir dieser Bibelvers und hat gesagt, hey, da wird es nochmal eine Verhandlung geben, die wird nicht auf dieser Erde stattfinden, die kommt irgendwann später und dann wird das nochmal aufgerollt. Aber such jetzt nicht dein Bestes jetzt sofort. Ich habe da noch was vor mit dem Mann. Und was denkt ihr? Feurige Kohlen auf das Haupt derer sammeln, die in unserer Umgebung sind. Womit hat das zu tun? Wenn wir Gutes tun. Richtig. Wie geht es hier um das Wesen des Glaubens? Ja, dass wir einfach sehen, was kommt denn danach? Der letzte. Das ist sein Gebot, dass wir, die wir glauben an den Namen des Sohnes Gottes, Jesus Christus, und uns lieben untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Das ist auch einfach, denke ich, so wie der erste Bibelvers. Glaube produziert oder lebt die Liebe ganz effektiv im Alltag. In 1. Johannes 3, Vers 23. Die Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen als Gemeinde, und das auch sehr, sehr praktisch, es ist die Frage, inwieweit ist der Glaube, den Treffpunkt Leben Bretten hat, ein Sieg für die Gemeinde, also die politische Gemeinde Bretten. In 1. Johannes 5, Vers 4 steht ja, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Unser Glaube ist der Sieg, der diese Welt überwunden hat. Inwieweit ist denn dieser Glaube für Bretten maßgeblich, den wir haben? Wie profitiert denn diese Stadt davon? In Psalmen steht, suche der Stadt Bestes. Merkt diese Stadt das? Wir sind dafür zuständig, dass es ins Sichtbare kommt. Ja, im Hebräerbrief steht, Glaube ist ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sehen kann. Ja, und wir sind quasi der Filter dafür. Wir sind diejenigen, die das vom Unsichtbaren ins Sichtbare holen. Wir müssen das unsichtbare Reich Gottes praktisch auf diese Erde holen. Denkt ihr, da ist noch eine Menge Potenzial für uns persönlich, dass da noch eine Menge ins Sichtbare geholt werden muss? Und damit meine ich nicht dein persönliches Leben, die Schwierigkeiten, die du vielleicht hast in deinem Alltag oder wo du an deiner Persönlichkeit zweifelst und wo du merkst, du musst noch daran arbeiten, sondern ganz praktisch, dass wir hergehen mit unserem Glauben, Leute überwinden oder ich würde mal sagen, Leute gewinnen über unseren Glauben und an ihnen praktisch klar machen, dass das, was wir haben an Evangelium, dass das wirklich Wirkung hat. Weil wir sind der praktische Beweis dafür, dass das, was in der Bibel steht, stimmt. Wo sammeln wir glühende Kohlen auf den Häuptern derer? Und dieses Bild, ich finde dieses wunderbar, oder? Das hat schon fast was Lyrisches. Das heißt, wo brennt sich in das Gewissen unserer Umgebung ein, dass wir ohne Grund gehandelt haben und dennoch was Gutes getan haben? Ich denke mal, diese Welt fordert nicht von uns als Gemeinde, dass durch uns unbedingt Blinde und Lahme gehen sollen und sehen sollen. Und dass wir hier Wunder tun. Und ich denke mal, die Forderung der ganz normalen Welt an uns ist, dass das, was im Wort Gottes steht, dass es gelebt wird. Und dass sie an uns sehen und erleben, dass das wirklich stimmt und wirkungsweise hat und dass es mich betrifft. Und ich möchte das noch einmal zum Ende wiederholen, weil das ist echt wichtig. Weil wir gehen meistens in den allermeisten Fällen her und verwechseln diese Predigt, die wir heute gehört haben, mit einem enormen Druck. Ich muss jetzt tun und ich muss produzieren und ich muss machen und überhaupt und so. Das ist nicht das, worum es mir ging heute Morgen. Ja, denk mir nochmal an die 50 Euro, dein Wert behältst du. Es geht nur um die Zinsen. Und ich möchte, und das ist das Ziel und der Zweck dieser Predigt gewesen, dass du dir mal Gedanken machst über die Zinsen. Was nimmst denn du mit ins Reich Gottes? Wenn du irgendwann mal vor Gott stehen wirst, dann wird dich fragen und sagen, und? Wie gut war die Bank, in die ich investiert habe? Den Wert, den behältst du und du bist Jesus ganz kostbar. Aber durch uns möchte Gott noch viele andere Leute gewinnen. Und es liegt in seinem Herzen, dass er sich durch uns beweist. Wir sind der praktische Beweis, dass Gott existiert. Und vielleicht nehmt ihr auch dieses Wesen von der Maria mit, die hergegangen ist und hat sich an jemand anders komplett verschwendet. Und ich möchte, und das ist das, was Sinn und Zweck dieser Predigt war, nicht um euch jetzt allen ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern um euch zu ermutigen, herzugehen und zu sagen, ja, ich investiere in andere Leute, weil Jesus in mich investiert hat. Er hat sein Leben eingesetzt, dass ich leben darf. Und ich möchte mein Leben einsetzen, dass andere Leute auch zum Leben kommen können. Dazu müssen wir nicht flotte Bibelverse oder die drei geistlichen Gesetze im Halfter haben und jeden damit erschießen. Das ist nicht das. Wir haben einen Auftrag, Gutes zu tun, ohne dass es dafür einen Grund gibt. Im Blickwinkel der anderen Leute. Wir haben einen Grund. Nämlich wir wurden zuerst geliebt und die Liebe Gottes ist in unserem Herzen ganz deutlich präsent. Und die muss rausgetragen werden. Wenn dein Leben im Moment ein bisschen langweilig ist, dann investier doch mal in andere. Einfach so. Und verschwende dich mal an andere. Ich hoffe, ihr konntet alle folgen, was mich so beschäftigt hat in der letzten Zeit. Es ging nicht darum, dass ich euch jetzt in irgendeiner Art und Weise alle depressiv mache oder sowas, sondern ich möchte euch wirklich ermutigen, Gutes zu tun. Die Bibel hält uns dazu an. Und nehmt das mit in eurem Alltag und verschwendet euch an andere. Wir wurden zuerst geliebt und warten immer noch zu sehr und sagen, oh Herr, jetzt lieb mich nochmal, ich merk's gerade nicht. Vielleicht merkst du es dann, wenn du hergehst und investierst dich in jemand anders und merkst, dass Gott über alle Maßen einfach fließen lässt. Hast du es gesagt? Amen.
Zeugnis einsteigen und wenn wir jetzt in eine Zeit des Gebets noch gehen, als junger Mensch, so als junger Jugendlicher, da war ich nicht sehr beliebt. Das lag einfach so ein bisschen an meiner Art. Das kann ich heute dann fairerweise meinen Mitmenschen um mich rum zugestehen, dass sie das nicht nur böse mit mir gemeint haben, sondern ich war einfach nicht sehr angenehm. Ich war sehr extrovertiert, hatte immer die Klappe offen, habe immer alles besser gewusst, obwohl ich oft keine Ahnung hatte. Und das sind nicht so die Eigenschaften, die einen warm und angenehm machen für seine Umwelt. Und so hatte ich in der Klasse lediglich einen Freund und war einfach meistens nie dabei, wenn es irgendwo irgendwas gab. Und dann irgendwann, da wurde ich gläubig und kam zum ersten Mal mit der Liebenzeller Mission, war das damals, auf eine Skifreizeit. Und da habe ich plötzlich was ganz anderes erlebt. Die Leiter dort vor allem, aber auch die ganze Atmosphäre war so, die Leiter dort waren zum ersten Mal Menschen, bei denen ich gespürt habe, die nehmen mich an, wie ich bin. Mit dieser verrückten Art. Also es war nicht so, dass ich auf diesen 10 Tagen Skifreizeit plötzlich ein anderer war. Das kann ich euch versprechen. es gab ziemlich Unruhe da, auch durch mich. Aber für mich war eigentlich die ganzen 10 Tage über so die Erfahrung und das Grundgefühl da, hier bin ich angenommen, hier bin ich geliebt. Das war für mich was ganz Neues. Ich habe es damals nicht rationalisieren können. Ich hätte dir das nicht sagen können nach diesen 10 Tagen. Aber ich habe es gespürt und heute weiß ich's. Ich weiß heute ganz genau, was es war. Die haben schon manchmal schlucken müssen wegen mir. Aber sie haben es durchgezogen, 10 Tage lang. Sie haben mich geliebt. Und das, was der Markus so heute erzählt hat, das funktioniert, in Anführungszeichen, nur dann, wenn dahinter genau das steht, die Liebe zu unserem Mitmenschen, dem wir irgendetwas Gutes tun. Wenn es jetzt wieder nur das ist, dass wir hergehen und sagen, ja, naja, wenn ich ein bisschen zinsen will auf meinen Wert, dann muss ich halt was Gutes tun und dann tue ich halt jetzt nächste Woche irgendwas Gutes. Dann ist es das nicht und die Menschen, denen wir was Gutes tun, werden auch spüren, der tut es irgendwie unter Druck. Also solange mein Nächster nicht spürt, ich tue es, weil ich angesteckt bin von dieser Begeisterung, von dieser Leidenschaft, wenn es nicht die Liebe ist, die Jesus in mir ausgegossen hat und die mir gar keine andere Wahl lässt, als den anderen zu lieben, gerade weil er vielleicht so komisch und eigenartig ist, dann wird es nichts bringen. Aber wenn das geschieht, dann wird mein Gegenüber spüren, selbst wenn er es noch nicht benennen kann, dass hier was anders ist wie bisher. Und ich glaube, wenn wir jetzt so in eine Zeit des Gebets gehen, dann ist das jetzt unser Anliegen, dass wir diese Entscheidung fällen, dass Jesus unser Herz anrührt und dass seine Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen und dass dann diese Liebe uns bewegt. Und ob das dann ein Einkauf beim Aldi ist oder schlichtweg ein Annehmen des anderen, weil mein Konto selber leer ist, ja, aber dass der andere spürt, hier wird er mal gehört. Oder, das ist dann ganz individuell, wie es letztlich der Heilige Geist uns ins Herz gibt. Aber es fängt mit dieser Entscheidung an. Ich will, dass die Liebe ausgegossen ist in mein Herz. Und ich will, dass das Konsequenzen hat. Dass das aus mir rauskommt, mit Händen, mit Füßen. Ein Herz, genau. Überfließt, ja. Und dann werde ich plötzlich auch Mittel zur Verfügung haben, die ich gar nicht habe. Versteht ihr? Da kommt dann der übernatürliche Aspekt auch mit rein. Bin ich überzeugt. Aber es fängt mit dieser Zielorientierung an. Ja? Dass ich nämlich sage, ich will, dass in meinem Leben diese Liebe überfließt zu den Menschen um mich rum. Das fängt in meiner Familie an und in meiner Gemeinde und geht darüber weit hinaus. Lasst uns einfach beten und solche Entscheidungen in unserem Herz fällen. Jesus, letztlich ist es das, was uns zu dir zieht, dass wir deine Liebe spüren. Es ist nicht die Überzeugung für eine Ideologie und die Erkenntnis der Wahrheit, sondern es ist letztendlich zuerst das Spüren deiner unendlichen Liebe, die uns in die Ewigkeit hineinliebt. Und das war es, was Maria bewegt hat, als sie 45.000 Euro auf den Kopf gehauen hat, nur für dich, Jesus. Weil sie diese Liebe, die sie in die Ewigkeit hineingeliebt hat, trotz all ihres Schrotts in ihrem Leben, diese Liebe gespürt hat. Und mir ist wichtig, Jesus, dass ich jetzt nicht irgendwelche guten Taten tue nächste Woche. Sondern mir ist wichtig, dass die Menschen um mich herum diese Liebe spüren. Und ich habe so das Empfinden, dass in meinem Leben da noch ziemlich Mangel herrscht. Dass da noch wenig überfließt. Und ich, für mich möchte diese Entscheidung treffen, Jesus. Ich will, dass deine Liebe ausgegossen ist in mein Herz, dass diese Begeisterung und Leidenschaft ganz neu spürbar wird für die Menschen um mich herum. Und ich möchte jetzt einladen, dass du für dich überlegst und diese Entscheidung triffst. Willst du, dass Gottes Liebe mit Taten, Werken in deine Umgebung hineinfließt?
Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir teuer erkauft sind und dass der Impuls, das zu tun, die Liebe war. Du hast Sehnsucht nach uns gehabt und wolltest uns in Beziehung mit dem Vater holen und bist deswegen gestorben für uns. Und wir danken dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du uns deswegen auf eine wunderbare und solide Lebensgrundlage gestellt hast, auf die wir plötzlich handlungsfähig sind. Und ich möchte dich bitten, dass wir Tag für Tag wirklich lernen, wie wir wirklich auf dieser Grundlage leben können, wie wir existieren können. Du siehst, wie es uns geht in unseren Situationen und was dieses Handeln im Glauben wirklich mit uns macht. Ich danke dir dafür, dass wir uns nicht schlecht fühlen brauchen. Ich danke dir dafür, dass wir uns nicht schuldig fühlen brauchen, weil du hast alle Schuld weggenommen. Du hast uns wertvoll gemacht und das ist das, was dein Wort sagt. Wir möchten aber dennoch, dass dieses Gefühl, dass dein Evangelium, dass wir das transportieren können durch unser Leben. Du hast uns ausgesucht als Kanal dafür, dass die Menschen die Liebe Gottes in ihrem Alltag erleben. Du siehst, wie oft wir darin fehlen. Wir möchten das nicht aufnehmen als Druck, sondern als Herausforderung, kennenzulernen, wie es ist, in deinem Namen im Alltag zu bestehen und zu beweisen, dass die Liebe Gottes da ist. Herr, wir wollen nicht nur darüber singen und nicht nur dafür danken und beten, sondern wir wollen sie weitergeben an die Leute in unserer Umgebung, dass sie interessiert sind, dass sie Interesse haben für dich. Herr, wir möchten wirklich in der Lage sein, diese glühenden Kohlen auf diese Köpfe zu setzen und dass sich das einbrennt in das Gewissen der Leute, die in unserer Umgebung sind. Dass sie merken, sie werden auch geliebt, so wie wir geliebt worden sind. Deinem Wort steht drin, dass das, was in den Augen der Welt nichts ist, das ist das, was du auserwählt hast. Wir wollen danach Ausschau halten, nach diesen Leuten. Und wir wollen sie in dein Reich hineinlieben. Und ich möchte dich bitten, dass wir wirklich das tun in Abhängigkeit mit dir. Dass wir wirklich das aufs Herz gelegt bekommen von dir. Und dass wir das nicht tun unter einem Druck, dass wir Gutes tun müssen, weil wir nur eben mal Christen sind. Sondern dass wir hergehen und wirklich auf dich achten, was du tun möchtest in dieser Situation. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns ausgestattet hast mit all dem, was wir brauchen, um das tun zu können. Dass wir das tun können, ohne unter Druck zu sein und ohne uns Stress zu machen. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du viele Leute durch uns gewinnen wirst, weil dein Evangelium Kraft hat und weil du dein Evangelium durch uns verkündigen willst.
Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen. Wir glauben das und wir bekennen das. Und ich lade dich ein, dass du das jetzt bekennst in deinem Herz. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Und jetzt entscheide dich dafür, dass es weitergetragen wird durch dich, zu den Menschen in deiner Umgebung, zu denen, die dir Jesus durch den Heiligen Geist auf dein Herz legt. Und dann handle mutig.